SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. 3 Wochen all-inclusive am Strand von Mallorca oder Wandern von Hütte zu Hütte durch die Alpen. Eine Bustour zu den historischen Städten in Israel oder Surfen lernen auf Bali. Eine Kreuzfahrt durch die Karibik oder mit dem Motorrad durch die Anden. Oder sollte man vielleicht besser ganz zu Hause bleiben, um sich und die Umwelt zu schonen. Wie reist man richtig? Das ist unser Thema heute Abend in SWR 2 Tandem. Und wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie am liebsten reisen. Rufen Sie uns an unter 07 221 2000 und erzählen Sie uns von Ihren faszinierendsten Reisen, den tollsten Urlaubserlebnissen oder auch den schlimmsten Reinfällen. Vielleicht gab es ja auch eine Reise, auf der Sie so ganz zu sich selbst gefunden haben. Erzählen Sie uns davon unter 07 221 2000. Unser Gast im Studio ist der Philosoph und Reiseleiter Peter Vollbrecht. Schönen guten Abend, Herr Vollbrecht.
Guten Abend.
Wie viele Reisen haben Sie in Ihrem Leben schon unternommen? Können Sie noch zählen?
Also beruflich sind das sicherlich über 100 gewesen. In den letzten 18, 19 Jahren bin ich da unterwegs und privat weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht auch nochmal 20, 30, 40, keine Ahnung. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter.
Wohin? Also welche Ziele haben Sie am meisten begeistert?
Beruflich oder privat?
Sowohl als auch. Fangen wir mal mit privat an.
Also privat würde ich mal sagen, waren schon irgendwie die Reisen nach Indien immer wieder ganz besonders aufregend, weil ich da auch Freunde habe. Aber ich bin auch gerne irgendwie in Europa gereist. Also ich bin eigentlich, ich habe kein spezielles Reiseland, wo ich sagen würde, das ist jetzt, bin ich immer wieder gerne da, sondern ich habe vielleicht 1 oder 2 Plätze, wo ich sagen würde, das sind ganz besondere Plätze, da gehört auf jeden Fall Sils Maria im Engadin dazu.
Sind das Orte oder sind das Erlebnisse, die Sie mit dem, ja, mit dem richtigen oder dem guten Reisen verbinden?
Ja, ich glaube, wenn es ein richtig gutes Reisen ist, müsst ihr euch unterhalten, was eigentlich ein gutes Reisen, ein richtiges Reisen ist. Auf jeden Fall denke ich mir, ist Ort und Erlebnis oder auch Thema, die Frage, warum man genau zu diesem Ort fährt, immer irgendwie eine Einheit. Man fährt ja nicht einfach irgendwo durch die Gegend, sondern nimmt sich ja irgendwie auch einen Plan mit oder hat eine bestimmte Absicht, warum man genau an diesen Platz geht. Sils Maria ist es einfach für mich ein Ort, weil er einerseits mit Friedrich Nietzsche zu tun hat. Nietzsche war sie 7 Sommer da gewesen. Ist aber auch ein Ort, der eine besonders schöne Landschaft hat. Irgendwie es ist ein zugleich von Hochgebirge und von ja, Finnlandseen, könnte man sagen. Und das ist eine besonders schöne Mischung.
Und als Reiseleiter haben Sie natürlich auch eine Absicht beim Reisen. Sie wollen ja was vermitteln. Was waren da die besten Reisen, die Sie gemacht haben?
Ja, da gibt es so auch Lieblingsplätze, wo ich immer wieder gerne bin. Das ist auf jeden Fall die Toskana, weil es einfach eine Villa ist, so wie man in der Toskana auch gerne wohnen möchte. Nicht in der Stadt, sondern oben auf diesen Hügeln gibt es immer diese Weingüter, die dann für die ganze Gruppe zusammen, exklusiv für diese Gruppe angemietet werden, mit einer Köchin dabei. Man sitzt im Garten draußen und philosophiert unter alten Bäumen. Das ist eine ganz besonders schöne Gegend und vor allem eben die Toskana auch als Gegend, als Landschaft, die, wie der Kulturphilosoph Adorno einmal sagte, in der der Mensch Frieden mit der Natur geschlossen hat. Und das kann man dort auch wirklich spüren.
Über das Reisen reden wir heute Abend. Mallorca, die türkische Riviera, das Rote Meer in Ägypten, die Kanaren, die griechischen Inseln und die portugiesische Algarve. Das waren im vergangenen Jahr 2017 die beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Nicht ganz so weit weg, aber auf jeden Fall Sonne und Meer. Das ist das, was Urlauber am häufigsten wollen. Aber ist das richtiges Reisen? Sich 3 Wochen lang wie ein Brathähnchen am Strand zu wenden, bis man dunkelbraun ist? Oder muss ein Urlaub mehr bieten als Meer, um auch eine wirkliche Reise zu sein? Darüber sprechen wir heute in SWR 2 Tandem. Sie können wie immer anrufen und mitreden unter 07 221 2000. Und Sie können auch unserem Gast gerne Fragen stellen. Peter Vollbrecht ist Philosoph und Reiseleiter. Waren Sie schon mal an einem dieser Ziele, die ich gerade genannt habe? Die Top 10 der Deutschen?
Ich glaube noch nicht, nein.
Auch nicht an der Algarve?
An der Algarve war ich auch noch nicht, nein. Aber in Portugal war ich schon mal, ja.
Als begeisterter Reisender und nach langen Jahren als Philosophiedozent haben Sie das Konzept des philosophischen Reisens entwickelt. Erklären Sie mal, was das ist.
Ja, das ist ein Konzept, was ich so vor 19 Jahren, glaube ich, entwickelt hatte. Das hat sich so einfach ergeben aus meiner beruflichen Tätigkeit. Ich habe zunächst mal philosophische Cafés gemacht und dann hatte ich einfach Lust, längere Bälle zu spielen. Und der Gedanke war dabei, an schöne Plätze zu fahren und dort dann einfach Themen aufzusuchen, die mit diesem Platz verbunden sind. Themen, die auch ein Kulturthema für uns sind, kann entfernter sein, kann aber auch näher sein. Also eine Begegnung auf mehreren Ebenen. Einerseits die Begegnung mit einem Thema, dann aber auch Begegnung eben mit einer vergangenen Zeit. Das ist in der Regel ja auch irgendwie immer schon vergangen, über das man spricht. Und dann eben aber auch eine Begegnung der Teilnehmer untereinander. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch die eigentliche Attraktion, glaube ich, an der philosophischen Reise, die auch erklärt, warum man eben zusammen in einer Gruppe reist. Ich glaube, hier macht das ganz besonders viel Sinn, weil der einzelne Teilnehmer sich auch als Individuum einbringen kann und eben nicht wie in vielen Kulturreisen ja im Grunde genommen gereist wird, von Platz zu Platz geschleppt wird und hier noch eine Kirche und dort noch eine Kathedrale angeschaut wird. Sondern man sitzt zusammen, spricht über ein Thema, was einen persönlich angeht und lernt dabei tatsächlich auch die Mitreisenden tiefer kennen als auf anderen Reisen.
Könnte das denn nicht auch auf Mallorca passieren?
Ja, auf Mallorca kann das auch passieren.
Also Sie sind nicht grundsätzlich abgeneigt gegen diese
Tendenz. Nein, auf Mallorca, das stimmt. Auf Mallorca war ich in der Tat schon 2-3 Mal. In den Bergen vor allem, da gibt es oben ein Kloster Luck, da bin ich auch mal mit einer Gruppe gewesen. Da waren wir also eine ganze Woche lang in diesem Kloster, in den kleinen Zellen gewesen. Das war eine sehr, sehr schöne Reise.
Reisen, die Sie in den nächsten Monaten leiten, sind zum Beispiel 5 Tage in Hannover auf den Spuren von Leibniz, wo Sie der Frage nachgehen, leben wir in der besten aller Welten, oder eine Woche auf der Hallig-Langeneß, um zu begreifen, was Zeit ist. Wie laufen solche Reisen konkret ab?
Da gibt es so ein grobes Ablaufschema, dass man morgens, vor allem morgens nach dem Frühstück, erst zunächst mal gemeinsam sich zusammensetzt und philosophiert. Das heißt, irgendwie, ich bringe einen Vortrag oder man spricht gleich über einen Text oder man kommt ins Gespräch. Es hat sich eigentlich immer ganz gut so gezeigt, dass man gleich mit frischen Kräften an die Philosophie geht, bevor man dann irgendwie in die Exkursion geht. Das ist dann über die Mittagszeit. Macht man entweder Wanderungen oder man geht zu bestimmten Plätzen, die mit dem Thema verbunden sind. Kleine Exkursionen, archäologische Stätten, aber auch Museen kann man sich anschauen. Und dann findet man sich am frühen Nachmittag, späten Nachmittag, so gegen 17 Uhr in der Regel wieder zusammen und hat dann nochmal 2 Stunden bis zum Abendessen. Dann geht das dann am Abendessen oft über Tisch dann weiter, das Thema. Und manchmal gibt es eben Abend dann auch noch nach dem Abendessen einen entsprechenden Film dazu. Also die Tage sind dann schon relativ lang, aber man muss ja auch nicht immer alles mitmachen.
Aber das ist auf jeden Fall eine Reise, die geht nur, weil sie im Austausch mit anderen ist, in der Gruppe. Kann man denn nur richtig reisen, wenn man mit anderen unterwegs ist?
Ich weiß, Sie haben ja vorhin auch die große Palette aufgeblättert, was es alles heutzutage an Reisen gibt. Exotische Reisen, Sportreisen, alles Mögliche. Die klassische Kulturreise ist ja oft eine Gruppenreise. Die hat natürlich auch den großen Vorteil, dass man sachkundig durch die Gegenden geführt wird, durch die Städte geführt wird. Man bekommt sehr viele Informationen. Aber das große Problem bei diesen Reisen ist eben, dass man einfach überfüttert wird mit Informationen und übervoll dann am Ende da ist. Und das ist so wie ein Gefäß, in das einfach dann nichts mehr hineinpasst. Dann muss es irgendwo abfließen. Und die entscheidende Frage, finde ich, beim Reisen ist, was nimmt man eigentlich mit, was bleibt? Macht man aus wenigem viel oder macht man aus vielem wenig? Und die große Gefahr bei so arrangierten Kulturreisen ist, dass eben sehr viel angeboten wird und man am Ende gar nicht mehr genau weiß, was man alles gesehen hat.
Wie reisen Sie am liebsten? Was ist für Sie richtiges Reisen? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von Ihren Reiseerlebnissen unter 07221 2000, so wie es Frau Jenichen gemacht hat. Schönen guten Abend, Frau Jenichen.
Guten Abend.
Welche Reise hat Sie verändert?
Also im Sommer bin ich immer in den Norden gegangen, weil es da nicht so heiß ist. Und es ist Finnland. Und da bin ich, das ist ganz fest. Dann bin ich über ganz Skandinavien wieder zurück. Also im Norden bin ich, ganz in Lappland hab ich zum Schluss noch gewandert. So eine Woche oder länger. Hüttentour so alleine. Und dann bin ich weitergefahren wieder zum über Norwegen oder so oder Lofoten und solche Sachen. Das sind so Erlebnisse gewesen.
Waren Sie alleine unterwegs, Frau Jenichen?
Ja, und man trifft so viele. Wissen Sie, ich habe in Jugendherbergen übernachtet und da trifft man immer wieder jemand. Oder man nimmt, ich habe auch zeitweise das Auto gehabt und da habe ich eben jemand mitgenommen oder bin selber am Anfang selber getrennt und bin mitgenommen worden. Man hat Kontakt und das ist schön. Und dann habe ich vor allem Freunde in Finnland. Und da bin ich am Anfang immer hingegangen, gell? Und die haben ein Sommerhaus gehabt, da hat man gebadet, da hat man Sauna gemacht, da bin ich den ganzen Tag im See gelegen und habe gelesen, da war so warm, das Wasser wie in der Badewanne und habe einen Stein als Kissen gehabt und da konnte ich schön lesen. Aber das Thema, was Sie haben über das Philosophieren, das finde ich so toll. Ich bin keine Philosophin, das heißt Gelehrte, sondern ich philosophiere viel und das Denken kam mir da. Ich habe da gelesen und vor allem auch in Lappland auf den Wanderungen, auf Pfaden von Hütte zu Hütte. Das sind vorgegebene Pfade gewesen, aber es ist fast niemand unterwegs.
Aber ich glaube, Herr Vollbrecht wird Ihnen widersprechen, dass Sie keine Philosophin sind, Herr Vollbrecht.
Ja, also das, was Sie gerade erzählt haben, Frau Jenichen, klingt nach einer wunderbaren Reise, dass Sie eigentlich so gereist sind, wie ich es auch schön finde, richtig gut finde.
Ja.
Sie sind eigentlich so gereist, dass Sie ein Grundbedürfnis des Menschen, glaube ich, befriedigen, nämlich dass Sie neue Möglichkeiten erkunden wollen.
Ja,
bei Ihnen
ja.
ist die Reise nicht irgendwie eine Kompensation eines gestressten Alltags, sodass Sie sich irgendwie an den Strand legen möchten und einfach abschalten möchten, sondern Sie möchten etwas erleben, Sie möchten neue Welten erkunden. Und das, finde ich, ist ein sehr urphilosophisches Bedürfnis.
Ja.
Also Frau Jenichen, da sind Sie doch ein Philosoph in der Form, ja, in der Sie
ja, sind. Ja, ein Philosoph. Ich philosophiere viel, aber wie gesagt, allein oder so. Die Leute wollen mit mir nicht darüber reden über solche Sachen.
Frau Jenichen, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie noch viele Menschen finden, mit denen Sie sich austauschen können. Und vielen Dank für den Anruf heute Abend. Herr Baral hat uns angerufen. Und schönen guten Abend, Herr Baral.
Guten Abend.
Sie waren unterwegs in Israel.
Ja, genau. Wir haben uns als Familie vor Ostern aufgemacht. Auf eigene Faust sind wir nach Israel geflogen. Und haben mehrere Tage Halt gemacht an verschiedenen Stellen. Zuerst mal in Tel Aviv, dann nach Jerusalem, dann über die Wüste in den Norden von Israel, an den See Genezareth, sind auch über den Golan dann gefahren und so. Und konnten dann so gemeinsam als Familie einerseits Geschichte, biblische Geschichte erleben, real im Leben. Dann auch gegenwärtige Geschichte, jetzt politisch Geschichte erleben und auch eine neue Welt kennenlernen, oben im Golan mit den Drusen und so weiter. Das war hochinteressant.
Waren das eher die Orte oder waren das eher die Menschen, die Sie begeistert haben auf dieser Reise?
Ja, eigentlich so eine ganze Mischung aus verschiedenen Dingen. Menschen auf jeden Fall. Wir sind unglaublich freundlich aufgenommen worden von verschiedenen Leuten, natürlich Leuten aus der ganzen Welt jetzt über Ostern, aber auch von den Menschen vor Ort, von Arabern, von Juden, die auf der Reise jetzt in Israel waren, zu dem 70-Jahr-Passa, zu diesem Jubeljahr, wie sie ja dort sagen, dass Israel jetzt 70 Jahre bestehen darf. Und das war unglaublich faszinierend. Also die Menschen, aber natürlich auch das Land, wenn man so durch das Land fährt und dann Jerusalem kennt jeder, aber wenn man dann nach Megiddo kommt und dann auch in der Bibel nachlesen kann, was da geschehen ist oder so, das ist unglaublich faszinierend.
Ich glaube, das ist, Herr Vollbrecht, auch eine schöne Art und Weise, Parallelen. Sie fahren ja auch los und schauen sich an, welche Schriften gibt es, die zu diesen Orten passen. Und wenn man sich in Israel die Bibel nimmt, dann ist das natürlich ein naheliegendes Buch, um dann eine Reise dann zu unternehmen, wie Herr Baral das gemacht hat.
Ja, ich denke, dass Israel gerade auch ein Land, das man bereist, genau mit diesem Zweck. Man fährt ja nicht nach Israel, um sich an den Strand zu legen, sondern um das Land kennenzulernen. Ich denke mir, dass auch Sie nach dieser Reise zurückgekehrt sind mit einer erhöhten Aufmerksamkeit auf Israel, auf die Diskussion in Israel, über Israel. Und diese Art von Reisen ist doch auch ein schöner Beleg dafür, dass eben Reisen uns als Weltgemeinschaft näher zusammenbringt, dass wir ein besseres Verständnis haben, gerade Israel ja auch eine etwas schwierige Presse hat, irgendwie international. Und wenn man in Israel selber ist, glaube ich, hat man plötzlich ein ganz anderes Verständnis für ein Land, was sich ja seit vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich in einer Art permanenten Kriegszustand befindet. Und man ist dann wahrscheinlich auch in Israel, ich war auch vor kurzem dort gewesen, sehr begierig zu sehen, was geschieht mit den Leuten, die sozusagen in diesem Land groß werden. Wie sind die anders, wie wir, die wir den Krieg nicht kennen, der in unserer Biografie keine Rolle gespielt hat. Das ist in Israel völlig anders und von daher ist eine Reise nach Israel, denke ich mir, von daher ganz besonders interessant, wichtig und für uns Deutsche eigentlich auch eine Art Muss.
Und bereichernd. Wie reist man richtig? Das ist unser Thema heute in SWR 2 Tandem. Peter Vollbrecht ist Philosoph, Reiseleiter und findet, Reisen ist Nahrung für die Seele. Herr Vollbrecht, was muss denn eine Reise bieten, damit die Seele satt wird?
Ja, das ist ein schöner Spruch, ne? Reisen ist Nahrung für die Seele. Den habe ich mal irgendwie so, kam mir mal im Kopf, weil ich dachte, ja, die Seele, die möchte gerne größere Räume. Die Seele möchte aber auch heimisch werden in dieser Welt. Und sie möchte aber nicht irgendwie heimisch werden in einer bestimmten Scholle, in einer bestimmten Gemeinschaft, sondern sie sucht irgendwie die Allgemeinheiten. Das ist philosophische Sehnsucht, das möchte die Seele. Und insofern spricht das Reisen an. Ich denke mir, Menschen sind schon seit vielen Jahrhunderten gereist mit dieser Sehnsucht, die Welt zu begreifen und in einem größeren Zusammenhang heimisch zu werden.
Können das denn auch 14 Tage am Strand?
Ja, es kommt drauf an, was man dort erlebt. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, man kann das nicht so oder man muss es so tun. Es kommt, glaube ich, immer drauf an, was man dabei erlebt. Vielleicht ein Kriterium wäre immer die Frage am Ende, was bleibt? Kann ich das, was ich erlebt habe, für mich verbalisieren? Kann ich es irgendwie im Nachbearbeiten auch noch verstärken? Ist es eine Erinnerungsspur, eine Lebensspur, die ich einflechten kann in das, was war und in das, was kommen kann? Wenn das gelingt, dann ist es, glaube ich, relativ egal, ob man irgendwie im Schwarzwald wandert oder nach Südamerika fährt oder am Strand liegt. Entscheidend ist, was mit einem passiert. Es ist ja nicht nur so, dass wir in eine fremde Umgebung fahren, sondern wir nehmen uns ja persönlich auch immer mit. Dieses Ich ist immer dabei. Und mit diesem Ich müssen wir leben und dieses Ich möchte auch bereichert werden.
Das kann nicht zu Hause bleiben. Manchmal auch leider. Manchmal möchte man dem Ich ja auch entfliehen, indem man reist. Aber es kommt mit, tatsächlich. Bettina Würmann war in Georgien und Armenien, hat uns angerufen und möchte von dieser Reise erzählen. Schönen guten Abend, Frau Würmann.
Ja, guten Abend.
Was war denn Ihre Sehnsucht, dass Sie da hinreisen wollten?
Ach, Georgien war schon immer so ein Sehnsuchtsland, weil ja durch mein Studium, also ich habe Slawistik studiert und früher ging das ja schwierig, da zu Sowjetzeiten und so weiter. Und jetzt geht's und ja, dann habe ich das einfach mal ausprobiert, erstmal so 2,5 Wochen alleine. Also jetzt geht das, weil die Kinder aus dem Haus sind. Und da war ich furchtbar aufgeregt, aber das hat irgendwie so gut geklappt, weil, also man kommt da gut mit Russisch durch und auch mit Englisch neuerdings. Und ja, weil die Leute unheimlich hilfsbereit sind und man wirklich schöne Begegnungen einfach mal so hat. Also wenn man so, ich sitze halt gern manchmal auf Plätzen oder in Cafés und guck, wie die Leute da so laufen und so. Und also das einfach, man hat natürlich weniger Programm dann und sieht weniger in der Zeit, in der man da ist, aber also mir macht das so mehr Spaß, auch da in den öffentlichen Maschrutki da unterwegs zu sein.
Und Frau Würmann, Sie sind alleine gereist.
Ich bin allein gereist, ja.
Haben Sie, welche Menschen haben Sie kennengelernt? Was waren das für Begegnungen?
Ja, es war der ersten Reise, da habe ich, also ich habe einen armenischen Freund, der mittlerweile in den USA ist, und der hat mich auch draufgebracht und das waren so ein bisschen Ankerpunkte, aber es waren manchmal so kleine Gespräche einfach, man wird natürlich gefragt, woher man kommt und wenn man Russisch spricht, dann sind die Leute ein bisschen skeptisch, aber wenn man dann sagt so und so, dann gibt's immer, was weiß ich, wenn man irgendwo am Gemüsestand was einkauft oder unterwegs oder einfach so, das war schon, und auch dann mit den Freunden von meinem Freund, das ist einfach eine andere, also Austausch, also Herr Vollbert hat ja vorhin gesagt, Nahrung für die Seele, und das war für mich eigentlich so, das Austauschen mit dem, ja, nicht ganz Fremden. Also das ist mir dann auch in Armenien wieder passiert. Also als ich vor 2016 da war, das war natürlich sehr spannend, weil das kein Reiseland ist, also kein Urlaubsland in dem Sinne. Das ist ein sehr karges Land, ein sehr armes Land. Und das war dann irgendwie interessant, mit den Menschen da auch, so weit das natürlich ging, drüber zu sprechen oder da so ein bisschen Einblick zu kriegen und auch einfach mit dem öffentlichen Bus zu fahren für ganz wenig Geld zum Ararat und den zu sehen und so. Also das waren einfach unglaubliche Erlebnisse, die ich da hatte.
Ja. Und das, ich glaube, Herr Vollbrecht, das muss man auch sich wagen und sich trauen, so eine Reise, wie Frau Würmann gemacht hat.
Da gehört schon auf jeden Fall Mut dazu und Kompliment, dass Sie das tatsächlich gemacht haben. Das Schöne an dieser Art von Reisen finde ich, dass man anders als in einer Gruppenreise ja auch ausgesetzt ist. Man ist alleine,
ja, ja.
Man ist ausgesetzt und das ist auch immer vielleicht ein bisschen mit einer kleinen Angst verbunden, aber wahrscheinlich ist, dass die Würze des Reisens genau diese Mischung aus Freude und Angst. Es ist ja nicht immer nur alles schön auf einer Reise. Wir wollen das ja auch nicht irgendwie immer nur weichzeichnen. Da gibt es sicherlich auch so Situationen, in denen Sie mal geflucht haben, weil was nicht funktioniert hat. Aber das gehört alles dann nachher dazu. Und wenn Sie jetzt im Abstand dann über diese Reise berichten, dann fügt sich das alles zu einer schönen Erzählung zusammen.
Frau Würmann, danke Ihnen für den Anruf. Und wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, die auch eine ganz spannende Reise gemacht hat. Frau Hanuschke war in der Wüste. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
In welcher Wüste?
Ja, in Südtunesien, in der Sahara.
Aber war das nicht irgendwie mal für so 3 Stunden rein und dann wieder raus, sondern...
Nein, das waren jeweils 10 bis 14 Tage. Und ich war jetzt 4-mal schon dort und habe immer noch Sehnsucht, wieder hinzukommen. Das ist eine kleine private Reiseveranstalterin, die da Menschen um sich schart und dann 7 bis 8-mal in der Saison, also von Herbst bis April, dahin fährt, um auch da die Beduinenfamilien zu unterstützen. Und wir sind gereist mit, wie man immer nur so 10, 12 Leute. Und wir sind nur gereist mit Kamelen, also mit Dromedaren, und hatten unsere Schlafsäcke dabei und unsere Isomatten und haben unter freiem Himmel geschlafen, wurden von den Beduinen betreut, was sehr schön war. Wir haben sie kennengelernt und haben ja die Wüste in ihrer ganzen Gefährlichkeit, aber auch Schönheit erlebt.
Frau Hanuschke, das müssen Sie jetzt jemandem, der noch nie in einer Wüste war, mal, glaube ich, näher bringen, weil die meisten denken, da ist ja Wüste, da ist ja nichts. Was
ja,
ist
das
da?
Das denkt man. Das denkt man. Dabei ist die Wüste so abwechslungsreich. Es ist, man läuft hinter die nächste Düne und sieht schon wieder ganz anders aus. Der Sand, der ist rosa, der ist gelb, der ist braun, der ist bläulich, der ist ganz weiß. Es gibt tiefe Ebenen mit Sandsteinen, großen Sandsteinskulpturen. Und gerade in Südtunesien ist der Sand ganz, ganz fein. Es gibt Felder mit großen Büschen, wo wir dann auch oft übernachtet haben, vor allen Dingen, als wir einem Sandsturm entkommen mussten. Und es ist fantastisch. Und vor allen Dingen eben die Ruhe, die Stille, die Weite und der Sternenhimmel.
Herr Vollbrecht, das ist, haben Sie so eine Reise auch schon mal gemacht?
Also eine Wüste als Reise habe ich noch nicht gemacht. Ich war schon mal in der Wüste, aber das war keine wirkliche Wüste. Aber der Gedanke, mal eine Reise auch mit einer Gruppe in die Wüste zu machen, zwar als philosophische Reise, geht mir schon seit längerem durch den Kopf. Einfach das Stichwort ist gefallen, die Stille. Die Stille ist was ganz Besonderes, weil wir ja irgendwie die Stille eigentlich so gar nicht kennen. Und Sie haben das sehr, sehr farbig jetzt berichtet, die Stille. Sie haben die Landschaft beschrieben. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie stehen Sie denn da in der Wüste? Wie würden Sie das beschreiben, dieses existenzielle Gefühl? Ist es so, dass Sie sagen, das Gefühl haben, ich bin hier ja in einer Welt, die ich überhaupt nicht kenne. Das ist was völlig Neues für mich. Wie fühlt sich das an?
Also ich habe mich nirgendwo so wohl gefühlt und so geborgen wie da.
Geborgen?
Ich fühlte mich richtig geborgen, ja. Es war nichts um mich herum, was mich hätte beängstigen können. Ich hatte ja auch einen weiten Blick. Es war nichts hinter irgendwelchen Bäumen verborgen. So, und ich auch nachts, man ist nachts aufgestanden, weil man ja doch mal aufs Klo musste oder so. Da war überhaupt keine Angst. am Lagerfeuer, ich kann mich erinnern, ich habe am Lagerfeuer gesessen, die Beduinen haben gesungen und ich habe gedacht, hier ist eine kleine Gruppe von Menschen. Im weiten Umkreis ist niemand.
Das ist ja fast ein bisschen bestürzend, was Sie erzählen. Das läuft ja eigentlich darauf hinaus. Das läuft ja darauf hinaus, dass Sie sagen, eigentlich haben wir Menschen Angst vor anderen Menschen, aber vor der Natur eigentlich nicht. Dabei ist doch die Wüste auch ein Landstrich, von dem man das Gefühl hat, er ist feindlich, wie kann ich denn da überleben? Und dann sagen Sie, nein, ich bin aufgehoben gewesen in dieser Wüste. Das ist für mich ein faszinierendes Statement, was Sie da sagen.
Ja, doch, es ist so. Ja gut, wir hatten ja auch die Beduinen dabei, die passten ja auch auf, die guckten, dass wir nicht irgendwie Skorpione unter der Isomatte hatten und so. Also die haben auch für uns gesorgt, die haben für uns gekocht und so. Also es war, wir konnten uns einfach der Stille, dem Laufen, dem in sich gehen oder auch mit den anderen plaudern, hingeben, so richtig einfach dem nur hingeben.
Frau Hanuschke, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was Sie beschrieben haben von Freiheit, von Geborgenheit. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das auch etwas, was Sie wahrscheinlich immer wieder machen werden, eine Reise in die Wüste. Ihnen vielen Dank auch für den Anruf heute Abend. Wie reist man richtig? Pauschalurlaub oder doch lieber individuell an die Lorelei? Oder muss es unbedingt ganz, ganz weit weg sein? Allein, zu zweit, mit der Familie, in der Gruppe? Sie können uns anrufen unter 07221 2000. Peter Vollbrecht hat das Konzept philosophisches Reisen entwickelt und ist heute Abend unser Gast. Waren Sie schon mal auf einem Pauschalurlaub?
Ich selber war das noch nicht, aber ich mache ja Pauschalreisen.
Insofern, ach, das nennen Sie schon auch Pauschalurlaub?
Ja, das ist ja alles dabei. Also Pauschalreise, glaube ich, ist so das ganze Paket, was verkauft wird. Und das mache ich ja sowohl alleine auch wie mit anderen Reiseanbietern. Ich selber würde nicht pauschal reisen, weil ich selber schon so viel mache. Aber ich habe jetzt nicht prinzipiell etwas gegen Pauschalreisen, aber ich finde eben doch auch, dass Alleinereisen etwas ganz Besonderes ist. Da haben wir ja auch mehrere Stimmen in dieser Sendung schon gehört, die ja ganz eindrücklich davon geschildert haben, wie man sich in diesem Land dann bewegt, wie man dann auch Kontakte knüpft. Oft ist es ja auch so, dass das Reisen dann besonders einen Höhepunkt erlebt, wenn etwas zufällig geschieht. Und in den Pauschalreisen ist eben alles auch durchgeplant. Das ist eben eigentlich ein bisschen ein Nachteil.
Das Gegenteil von alleine, vielleicht noch mit dem Rucksack irgendwo in der Einsamkeit, ist die Kreuzfahrt All-Inclusive. Wäre das was Sie buchen würden?
Niemals im Leben. Das wäre mir auch ökologisch eigentlich ein Problem. Also ich weiß, dass irgendwie diese ganzen Kreuzfahrtschiffe ja einen riesigen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Ich bin auch des Öfteren auf Santorin mit Gruppen und wenn dann unten da 3-4 Kreuzfahrer liegen und dann werden dann 6.000 bis 8.000 Leute irgendwie die eilen durch die Stadt und man sieht, was da eigentlich hinterlassen wird, dass nur noch Juwelierladen an Juwelierladen existieren kann in der Hauptstraße von dem Hauptort Fira, dann spürt man die destruktiven Tendenzen dieses Tourismus auf jeden Fall sehr stark.
Also Sie machen sich auch schon Gedanken über Ihren ökologischen Fußabdruck, wenn Sie zum Beispiel in den Flieger nach Indien steigen?
Ja, natürlich, es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein sehr schwieriges Thema, wenn man natürlich weiß, ja, man hinterlässt irgendwie, man so konsumiert so und so viel CO2, stößt man aus. Und es gibt da natürlich auch diese Kompensationsmöglichkeiten, dass man da irgendwie noch ein bisschen einen erhöhten Flugpreis bezahlt und dafür wird dann wieder etwas anderes kompensiert. Also es ist ein großes Problem, weil ich denke, Tourismus ist natürlich auch sehr stark umweltschädigend, gerade auch in Ländern, in denen vor allem kein Trinkwasser herrscht, existiert. Und Touristen haben ja einen großen Wasserbedarf auch.
Wie reist man richtig? Das ist unser Thema heute. Rufen Sie uns an unter 07221 2000, so wie es Frau Möckel getan hat. Schönen guten Abend, Frau Möckel.
Guten Abend.
Sie sind 1980 nach Sydney, nach Australien gereist.
Das ist richtig. Da war ich 32 Jahre alt. Und
das war ja damals 1980. Also wenn man heute Fernreisen macht, dann zahlt man, okay, auch noch einen hohen Flugpreis. Aber 1980 war das wahrscheinlich eine richtig kostspielige Reise, oder?
Das kann ich gar nicht mehr sagen, wie viel das war. Ich habe gar keine Rückfahrt gehabt. Ich habe nur die Hinreise gebucht, weil ich völlig offen lassen wollte, was passiert, wie lange ich bleibe und ob ich hängen bleibe und wo ich hängen bleibe und wie es weitergeht von Australien aus. Und das war alles offen und da brauchte ich nur ein Hinflugticket.
Und wie ist es dann weitergegangen?
Also zunächst mal war eine Zwischenlandung in Manila und da habe ich dann gefragt, also auf dem Weg nach Sydney, habe ich gefragt, wie lange ich zwischenlanden darf. Da hieß es 2 Monate. Dann bin ich 2 Monate durch die Philippinen gereist. Das war ja sehr, sehr eindrücklich und für mich sehr einfach eigentlich damals, weil ich, das passte in das Konzept, ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich habe einfach eine Landkarte dann erstmal besorgt, das mache ich immer, wenn ich irgendwo hinkomme. Und dann den nächsten Bus genommen, einfach mal nach Süden.
Und dann nach 2 Monaten sind Sie weitergereist nach Sydney. Aber auch da hatten Sie ja keinen Plan, wo Sie hinreisen wollten.
Nein, da hatte ich keinen Plan. Da ging es mir auch schlecht dann, weil ich, aufgrund der Größe des Kontinents habe ich erstmal eine Busfahrkarte eben in der Jugendherberge in Sydney jemanden abgekauft, der schon 1,5 Monate unterwegs war. Und dann, mehrere Wochen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich die Hälfte des Preises zahlen musste, um den restlichen, die andere Hälfte verreisen zu dürfen. Und dann war immer die Frage, wohin denn? Weil das so Riesenstrecken waren. Das Problem hatte ich auf den Philippinen nicht, weil da diese ganz einfachen örtlichen Fahrvehikel unterwegs sind und da ging es um eine D-Mark oder 5 D-Mark.
Und da sind die Wege auch viel kürzer, also auch wenn die Philippinen nicht klein sind, aber im Vergleich zu Australien, was ein ganzer Kontinent ist, da ist ja jede Reise eine riesige Reise.
Herr Vollbrecht, ich hatte auch den Eindruck, dass ich isoliert war dann in Australien, auf den Philippinen. Da ist man mit den Leuten zusammen und ist die haben keine Fenster, die Vehikel, und man wird eingeladen. Ich hatte ja kein Hotel, ich bin dann auf einsame Inseln, wo es keine Infrastruktur gab für Touristen. Und da haben mich dann die Leute zu sich eingeladen und da habe ich die unterschiedlichsten Möglichkeiten des Dortseins
genossen. Herr Vollbrecht, was halten Sie von diesem Reisen mit offenem Ende?
Ja, wunderbares Reisen ist sich treiben lassen. Ich glaube, früher hat man dazu Globetrotten gesagt. Ich weiß nicht, wie man das heute nennt. Wunderbares Reisen. Oder Backpacken nennt man es heute, ja. Wunderbares Reisen, weil es so der Zufall entscheidet. Hier lernt man Leute kennen, dann kommt man da, öffnet sich eine Tür und man geht durch die Tür hindurch und wieder plötzlich eine neue Realität. Das ist eigentlich eine wunderbare Art des Reisens und gerade nicht irgendwie einen festen Plan zu haben, sondern sich treiben zu lassen und ganz in dem Augenblick zu sein. Ich denke mir, das ist vor allem auch so ein Motiv für junge Leute, ne?
Es gibt ja Reiseführer, die einen richtig unter Druck setzen. 100 places to see before you die, also 100 Orte, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt. Wie so eine Liste zum Abhaken.
Das Konsumismus. Das ist kein Reisen, sondern das Schaufenster. Da geht es um die Quantität. Ich kenne auch so Leute, ich muss da noch gewesen sein, ich muss hier noch gewesen sein. Aber es ist das eigentlich wirkliche Reisen, ist nicht, weil dass man sagen kann, ich bin da und ich bin da gewesen. Nicht, dass ich etwas gesehen habe, sondern ich bin da gewesen, ich habe Leute kennengelernt, ich weiß, wie sich diese Stadt anfühlt. Jede Stadt hat ein bestimmtes Flair, eine bestimmte Vibration. Dieses aufzunehmen und irgendwie, nicht wahr, das zu erleben, das ist das Reisen.
Auf solche Listen pfeift auch unsere nächste Hörerin, Frau Ade. Schönen guten Abend.
Ja, Ade, grüß Gott.
Sie reisen nämlich gar nicht so weit weg, sondern?
Nein, also ich muss vorausschicken, dass ich in 10 europäischen Ländern war und jetzt reise ich nur noch in Deutschland und zwar kurze Strecken, so nach 1,5 Stunden oder 2 bin ich am Urlaubsort. Und ich schreibe täglich auf, was ich so erlebe. Ich rede mit vielen Leuten, die sprechen alle meine Sprache. Und ich erlebe jeden Tag irgendwas und zwar auch Überraschungen.
Warum reisen Sie nicht mehr so weit?
Ich bin schon im fortgeschrittenen Alter. Und diese Zeit, die ich bis zum Urlaubsort dann bräuchte, die habe ich dann schon am Urlaubsort.
Und Ihr ökologischer Fußabdruck, von dem wir vorhin gesprochen
genau.
haben, der ist dann sehr dadurch klein. Auch verschwindend gering.
Genau.
Frau Ade, auch Ihnen vielen Dank. für Ihren Anruf und für Ihre Geschichte. Und wir sind schon fast am Ende dieser Sendung angekommen. Wie reist man richtig? Das war unser Thema heute Abend in SWR 2 Tandem Hörer Live. Vielen Dank allen, die angerufen haben, auch denen, die nicht durchgekommen sind ins Studio. Schön, dass Sie sich beteiligt haben. Und danke vor allem an unseren Gast im Studio, den Philosophen und Reiseleiter Peter Vollbrecht. Herr Vollbrecht, wohin geht's als nächstes für Sie?
Die nächste Reise geht semi-privat nach England. Da suche ich einen Seminarplatz für eine Reise nächstes Jahr nach England. Wenn ich noch ganz kurz etwas sagen darf zu dem letzten Anruf. Es gibt einen interessanten Autor des 18. Jahrhunderts, der heißt Xavier de Maistre. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Reise durch mein Schlafzimmer.
Es muss gar nicht so weit weg sein. Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei Ihrer Reise. Tolle Erlebnisse auf den weiteren Reisen und vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsasser. Für die Technik verantwortlich war Heike Reinhardt. Die Musik zusammengestellt hat Bettina Stender. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.